SWR 2 Lesenswert Magazin.
Viele Geister, Vampire und Untote spuken heute durch unsere Büchersendung. Den passenden Soundtrack dazu liefert der Pianist Nils Frahm. Und einen guten Tag wünscht Anja Höfer. Morgen erscheint der neue Roman von Stephen King und der bleibt sehr verlässlich dem Horror treu. Es geht um Gespräche mit Toten. Mehr dazu gleich hier im Lesenswert-Magazin. Seltsam untote 20-somethings in schicken Altbauwohnungen bevölkern das neue Buch von Sophie Passmann. Komplett Gänsehaut. Über das spreche ich gleich mit der Autorin. Aber erstmal geht es um den neuen großartigen Roman von Dana Grigorcea, die schon durch ihre rumänische Herkunft eine ganz besondere Beziehung zu Vampiren hat. Das und mehr ausnahmsweise nicht zur Geisterstunde, sondern bis kurz vor sechs hier im Lesenswert-Magazin auf SWR 2. Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, lebt schon lange in der Schweiz und schreibt ihre Romane auf Deutsch. Aber ihre Herkunft, die lässt sie nicht los. Rumänien ist für sie als literarisches Thema quasi unerschöpflich. Ihre ersten beiden Romane Barbarada und Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit spielen dort. Und auch mit ihrem neuesten Roman kehrt sie nach Rumänien zurück. Genauer gesagt in die Karpaten, wo der berühmte Graf Dracula sein Unwesen trieb. Und der spielt auch in Die nicht sterben eine ziemlich prominente Rolle. Mehr jetzt von Ulrich Rüdenauer.
Die Vergangenheit lässt sich nicht einfach überwinden, verarbeiten oder gar vergessen. Natürlich ist das eine Binse. Wahr bleibt es doch. Je mehr man versucht, Gras über Vergangenes wachsen zu lassen, desto gespenstischer und schockierender ruft sie sich zuweilen ins Gedächtnis.
Er lag auf dem Grabstein mit den beiden abgebildeten Hunden, aber als ich ihn anfasste und er sich automatisch wegdrehte, rann mir etwas über die Hand. Und ich starrte in die ausgehöhlten Augen, aus denen mir Fliegen entgegenschwirrten. Aus dem Mund drang ein Schwall dunklem Bluts, während er die zerfledderten Lippen schürzte wie zu einem Kuss. Ich weiß noch, dass ich schnell die Leiter hinaufgestiegen bin und oben den später von allen Medien zitierten Satz gesagt habe: Da ist jemand.
Das Familiengrab in der rumänischen Kleinstadt B, gelegen in der Walachei südlich von Transsilvanien in den Karpaten, birgt ein unschönes Geheimnis. Nicht nur eine geschändete Leiche kommt in der Gruft zum Vorschein, sondern dazu noch das Grab Draculas, des historischen Fürsten Vlad, der nicht umsonst den Beinamen der Pfähler trug. Dieser Vlad hat es zu fortdauernder Berühmtheit gebracht, nicht zuletzt, weil er sich im 15. Jahrhundert gegen die Osmanen stellte, die sich gerne auf dem Balkan breitmachen wollten. Überliefert ist auch seine schier unerschöpfliche Grausamkeit, die von seinen Anhängern als ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit gefeiert wurde. Seine Feinde hat er nicht nur einfach zu Tode gebracht, sondern bestialisch pfählen lassen. Auf detailliertere Beschreibungen sei hier verzichtet. Nicht zuletzt ist es dem britischen Autor Bram Stoker und seinem bekanntesten Roman Dracula zu verdanken, dass der Fürst in unserer kollektiven Schreckenserinnerung einen festen Platz einnimmt. All das spielt eine Rolle in Dana Grigorceas neuem Roman »Die nicht sterben«, in dem einige Untote herumspuken, Vampire, die Tourismusindustrie ankurbeln sollen und die Geschichte, die man gerne hinter sich ließe, in der Gegenwart fröhliche Urständ feiert.
Ich will Ihnen also von dieser Erfahrung erzählen, redlich und ohne Umstände, Schritt für Schritt auf das zu, wovor mir graut.
Die Ich-Erzählerin ist eine junge Malerin aus Bukarest, die eine enge Beziehung zu ihrer Großtante Margot pflegt. Der Kosename Mama Gott deutet schon auf die mütterliche Zuneigung, die Margot der Nichte entgegenbringt. Mama Gott stammt aus dem Großbürgertum und in ihrer Villa in der Kleinstadt B haben durch die Zeiten der Diktatur hindurch gewisse kulturelle und sittliche Normen überlebt. Die Erzählerin hat glückliche Kindheitstage in B verbracht. Nach ihrem Studium in Paris kehrt sie als Künstlerin dorthin zurück. Das Schwellenjahr 1989 ist überschritten. Mit dem in Rumänien als Dracula titulierten Nicola Ceausescu wurde samt Gattin kurzer Prozess gemacht. Aber die Sehnsucht nach einer starken Hand, nach einem für Recht und Ordnung sorgenden Herrscher schwelt weiter. Auch in der Kleinstadt B sehnt man sich nach neuen, alten Zeiten, nach Aufbruch und Rückkehr zugleich. Der sich in allen Systemen gut zurechtfindende Altbürgermeister Sabin hat hier das Sagen. Gerne würde er einen Dracula-Park errichten. Der Fund der gepfählten Leiche, von der schon die Rede war, kommt ihm da gerade recht. Nicht nur das, mit der Verstümmelung des armen Toten namens Trajan hat er sogar einiges zu tun.
Sein sogenannter Witz, die selbstgefällige Ironie wird geschätzt. Die abfällige Art, über die anderen zu reden, ist hier im Ort jedem geläufig. Und doch, als er über Trajan erzählte, sah ich ihn als Ursprung allen Übels in B, ein zynischer Verhinderer allen Lebens.
Dana Grigorcia entwickelt ein komplexes Tableau einer nachkommunistischen Gesellschaft, deren Fundament ziemlich brüchig ist. Wo man auch geht und steht, lauern Abgründe, finden sich alte Grabstätten, Knochen von Vorfahren, Wiedergänger, Geister irrlichtern durch die Gegenwart, sich erhebend aus düsteren Epochen. Die verschiedenen Zeiten verschwimmen in der Erzählung dieser Autorin, die hellwach und mit hochpoetischen Mitteln ihren Blick auf die politischen Bruchstellen der Nachwendewelt richtet, auf ein traumatisiertes Land, das seine Zukunft noch nicht gefunden und seine Vergangenheit noch lange nicht ad acta gelegt hat. Alles hat miteinander zu tun, alles geht auch durcheinander.
Unzählige Male habe ich meine Aussage gelesen, dass ich die Reihenfolge der Geschehnisse verwechseln könnte, weil keinerlei Reihenfolge einen Sinn ergibt. Nun aber will mir scheinen, dass gerade das Gegenteil stimmt. Dass also jegliche Reihenfolge einen Sinn ergibt, da es nicht um Ursache und Wirkung geht, sondern nur um eines: Schicksal.
Für die Leserin und den Leser heißt das, sich dem ruckelnden Erzählrhythmus zu überlassen, sich den teils grotesken Wendungen dieses Buches anzuvertrauen, die historischen Passagen nicht nur als Vorgeschichte zu betrachten, sondern als fast schon mythisch-schicksalhafte Prophezeiung. Dana Grigorcia, die 1979 in Bukarest geboren wurde, sagte in einem Interview, dass ihr Buch nicht nur von den vampiristischen Zügen im heutigen Rumänien handle, mindestens so sehr geht es darin um die Kunst. Sie, die Kunst, ist mit ihrer eigenen Wahrheit im Roman und in der Wirklichkeit ein Gegenentwurf zu Verkommenheit, Gewalt und Korruption. Grigorcias malende Heldin sei eine genaue Beobachterin. Sie erfreut sich an Farben und Formen und Stimmungen und gleicht diese Bildern an, die sie kennt. Farben, Formen, Stimmungen. In Grigorcias Literatur gibt es all das im Überfluss. Und das ist besonders erstaunlich, weil sie aus dem Dunklen und dem Grausigen schöpft.
Großes Lob von Ulrich Rüdenauer für Dana Grigorcia. Die nicht sterben heißt ihr neuer Roman, 270 Seiten, erschienen bei Penguin.
Thank you.
Sophie Passmann ist jetzt gleich zu Gast. Satirikerin, Autorin, Moderatorin. Viele werden sich noch an den großen Coup auf ProSieben erinnern. Da moderierte sie die Sondersendung Männerwelten und machte in 15 Minuten sehr klar, was Sexismus und Frauenfeindlichkeit im Alltag bedeuten. In ihrem Buch Alte weiße Männer ging sie der Frage nach, wer sind eigentlich die von Feministinnen so gehassten alten weißen Männer und sind die vielleicht doch ganz nett? Im Januar ist Sophie Passmann 27 geworden. Kein ganz ungefährliches Alter, für Popstars zumindest. Und auch darum geht es in ihrem neuen Buch, Komplett Gänsehaut. Bevor ich gleich mit ihr spreche, erstmal ein Ausschnitt aus der Hörbuchversion gelesen von Sophie Passmann.
Mit 27 ist jeder Haarschnitt immer noch nur eine Phase. Ganz langsam macht sich die Einsicht breit, dass man nicht sein ganzes Leben lang die Möglichkeit haben wird, sich für Zeug, das man tut, im Nachhinein zu schämen. Irgendwann ist man richtig erwachsen und dann endet die Ära, in der man sich später noch lustig entschuldigen darf für Dinge, die man getan hat, für T-Shirts und Beziehungen und witzige Piercings, die man zum Beginn des Studiums einfach für eine hochemotionale Idee hielt. Man steht so auf der Kippe zum richtigen Erwachsenensein. In den ersten Jahren nach der Volljährigkeit war das noch eine niedliche Pose, nicht zu wissen, wie man einen Ölwechsel macht oder eine Hühnersuppe. Langsam ist es nur noch albern. Die Leute lassen einen das spüren. Langsam sollte man mal Verantwortung übernehmen für dieses lächerliche Leben, das man sich da im Laufe der letzten Jahre zusammengeklöppelt hat. Für die Wohnungen, die man bezieht, die Straßen, durch die man fährt und die Städte, die man hasst. Irgendwann darf man nicht mehr einfach nicht kochen können und selbst gedrehte Zigaretten als Kern des eigenen Charakters ausgeben. Dann bezieht man mit großer Ernsthaftigkeit eine Wohnung und richtet sie ein, lernt, was das Wort toxisch auf Menschen bezogen bedeutet und sortiert ein paar Freunde aus, hängt Bilder auf und sagt Partys ab und dann fühlt sich alles an wie der Abend nach einer Beerdigung, wenn alle Gäste gegangen sind und es zum ersten Mal seit langer Zeit ruhig wird und man mit komischen Gefühlen alleine ist und sich denkt, ah, ach so, scheiße.
Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann und sie ist jetzt per Videochat zugeschaltet. Guten Tag, Sophie Passmann.
Hallo, Frau Höfer.
Komplett Gänsehaut, das ist eine knapp 200-seitige Suada, eine Schimpftirade. Das sieht man schon an der Interpunktion. Es gibt unendlich viele Kommas, aber kaum Punkte. Es hat was Atemloses und auch was sehr Mündliches, dieses Buch. Finde ich, hört man auch nochmal sehr gut in dieser Hörbuchversion. War das Absicht?
Das war Absicht an dem Punkt, an dem ich festgestellt habe, dass es automatisch so passiert ist. Also als ich die erste Textversion geschrieben hatte, habe ich gemerkt, ich komme nicht so richtig aus meiner Haut, dass ich vom Radio komme, vom Sprechen komme. Und ich habe so geschrieben, wie es in meinem Kopf als Satz passiert ist. Und als dann der Verlag die erste Version bekam, hat meine Lektorin, mit der ich jetzt auch alle Bücher schon zusammen gemacht habe, gesagt, an der einen oder anderen Stelle würde ich vielleicht gerne mal einen Punkt setzen oder einen Gedankenstrich. Also die erste Lektoratsversion bestand, glaube ich, nur daraus, ein paar Kommas rauszunehmen und ein paar Punkte reinzusetzen.
Ich fühlte mich beim Sound manchmal ganz schön an Thomas Bernhard erinnert. Sind Sie Thomas Bernhard-Fan?
Ich reiße gerade vor Freude die Arme in die Höhe, weil ich bin großer Thomas Bernhard-Fan. Ich habe aber nicht geschrieben mit der Intention, so zu schreiben wie Thomas Bernhard, weil das würde ich als anmaßend empfinden, weil Thomas Bernhard nun mal Weltliteratur ist und ich bin ein Girl aus dem Internet. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn dieser Vergleich kommt, weil diese Wut und auch manchmal diese Wut als Stilmittel, die Thomas Bernhard ja immer eingesetzt hat, hat mich schon immer fasziniert. Ich finde, auch wenn Wut im echten Leben vielleicht eine Emotion ist, aus der nicht viel Interessantes heraus passieren kann, ist es eine Literatur, die ja manchmal dazu neigt, ein bisschen sachte zu sein und ein bisschen abwägend zu sein, ein sehr, sehr gutes Stilmittel.
Eine Tirade, die braucht auch immer ein Feindbild. Sie teilen schon so ziemlich gegen alle aus, aber vor allem doch auch gegen ihre eigene Generation, auch gegen sich selbst. Sie beschreiben da so ein hedonistisches Milieu, das in minimalistisch eingerichteten Altbauwohnungen sitzt und Pizza mit karamellisierten Walnüssen isst. Also alles dreht sich irgendwie um guten Geschmack und um Distinktionsgewinn. Und das bringt sie ja irgendwie ganz schön auf die Palme. Was stört Sie so sehr an Ihrem eigenen Milieu?
Also es ist natürlich eine Erzählerin in diesem Buch, die sehr nah an meinem eigenen Leben dran ist. Es ist aber auch eine Erzählerin. Also es ist nicht eins zu eins ich als Person, die da schreibt und erzählt. Und die Erzählerin stört sich so sehr an diesem Milieu, zu dem sie auch gehört, weil sie zu 100% diesem Milieu entspricht, aber gleichzeitig, während sie jede Chiffre bedient von diesem Milieu, immer wieder sagt, ich bin eigentlich ganz anders. Ich mache zwar auch mit, aber für mich gelten die Regeln ein bisschen anders. Auch eine sehr selbstgerechte Art von Milieuhass, weil die gleichen Regale und die gleichen Pflanzen bei ihr in der Wohnung stehen, aber sie natürlich im nächsten Moment über diese Pflanzen- und Bücherregale herzieht. Ich wollte auch darstellen, dass es eine große Selbstgerechtigkeit gibt, unter anderem bei Leuten in meinem Alter, vor allem unabhängig von der Generation, vor allem bei Leuten in diesem großstädtischen akademischen Milieu.
Und auch vielleicht eine große Selbstwidersprüchlichkeit, also dass man die Sachen, mit denen man sich umgibt, wie man so lebt, dass man das auf eine Art macht, aber irgendwie auch ablehnt und blöd findet?
Absolut. Ich glaube, Leute, die so in dem Milieu sind, in meinem Alter, in dem ich auch bin, die sind so eingeklemmt zwischen zwei verschiedenen Weltansichten. Also nach uns kommt so die Generation Greta, die schon sehr wach und sehr gesellschaftskritisch sind. Und vor uns, ein paar Jahre älter als wir, sind so die Hedonisten, die Hipster, so die 35- bis 40-Jährigen, wo es viel um Ästhetik geht, viel um Pop, viel um geile Partys erleben. Und mit 27 heute ist man so ein bisschen eingeklemmt zwischen, eigentlich wollen wir auch noch ein tolles, ästhetisches, schönes Leben, was im Internet super aussieht. Wir wissen aber schon, dass sich das eigentlich nicht mehr gehört. Und ich glaube, daher kommt diese Widersprüchlichkeit. Man möchte eigentlich beide Gruppen bedienen. Man möchte genau das Leben führen, von dem man weiß, dass Leute, die 10, 15, 20 Jahre älter sind als man selbst, dieses Leben geführt haben. Im Studium, mit der ersten Wohnung. Gleichzeitig weiß man aber auch, naja, für ein Wochenende nach Wien fliegen, weil das so cool klang bei meinen älteren Freunden, das geht eigentlich nicht mehr, weil Flugscham.
Wir hören doch mal einen kurzen Ausschnitt.
Meine Freundin und ich, wir tun so, als seien wir schockiert von irgendeinem postfaktischen Zeitalter. Als hätte uns die Ära Trump fassungslos gemacht. Ohnehin sind wir oft fassungslos oder auch unendlich traurig, wahnsinnig verletzt. Immer dann, wenn man gut und gerne auch mal einen Gedanken fassen könnte, setzen wir an einen neuen Affekt an. Wir fühlen da, wo Denken angebracht wäre. Wir ersetzen Argumente mit Emotionen.
Affekte statt Gedanken, Emotionen statt Argumente. Ist das so ein Wesensmerkmal auch dieses Milieus, in dem Sie sich bewegen?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was wirklich verstärkt wurde durch eine Jugend in Social Media. Also Leute in meinem Alter sind ja nicht mehr die klassischen Digital Natives. Also es gibt ja noch Leute, die 10, 15 Jahre älter sind als ich, die wirklich mit Computern und den ersten Anfängen des Internets groß geworden sind. Aber meine Generation ist die erste Generation, die wirklich seit ihrer Jugend in sozialen Netzwerken ist. Das war dann erst MySpace und dann irgendwann so Messenger und dann kam irgendwann Facebook. Und soziale Netzwerke, das weiß jeder, der schon mal auf einem sozialen Netzwerk war, das ist sehr ich-zentriert. Botschaften haben immer mit der eigenen Person zu tun. Fotos funktionieren besser in Social Media, wenn eine Person, also man selbst, abgebildet ist. Es geht viel um Selbstdarstellung. Und ich glaube, dass dieser Reflex, der in diesem Ausschnitt gerade beschrieben wurde, viel damit zu tun hat, dass wir gelernt haben, Aussagen funktionieren besser, wenn ich sie selber zu mir in Bezug setze. Also statt zu sagen, die Klimakrise ist ganz furchtbar, sagt man dann, mich macht das betroffen. Und diese Art von Empörung, die so eine Art Pseudopolitik dann in sozialen Netzwerken darstellen kann, ist ja nichts anderes als Narzissmus auf eine Art, weil die Klimakrise ist auch schlimm, ohne dass man persönlich empört ist. Aber diese Ich-Botschaft, das kriegt man nicht mehr raus, wenn man beigebracht bekam, es geht auch um dich, es geht viel um dich, bitte setz alles zu dir in Relation.
Sie sind Satirikerin und natürlich ist das ein Text, der satirisch überspitzt und der auch sehr, sehr lustig ist, bei allem Zorn, der darin ist. Auch eine Gemeinsamkeit natürlich mit Thomas Bernhard. Manche Sätze haben absolutes Bon-Mot-Potenzial. Ich zitiere mal, Liebeskummer ist das emotionale Äquivalent zu einem verlängerten Wochenende in Zürich, extrem teuer und am Ende den Aufwand nicht wert. Oder Weltliteratur ist nichts anderes als Männer, die sich nicht kurz fassen wollen. Da haben Sie vor allem an Thomas Mann gedacht. Also Humor ist schon überlebenswichtig für Sie.
Ja, Leute, die hauptberuflich was mit Humor machen, werden ganz oft gefragt, warum denn immer Witze? Warum kann man nicht mal was ernst nehmen? Ich glaube, Humoristen und Humoristinnen haben diese Grundüberlegung gar nicht, weil das ist der Modus, mit dem ich auf die Welt blicke. Ich schaue auf die Welt und ich mache aus der Welt Witze. Das geht für mich gar nicht anders. Weil am Ende des Tages geht es um ein im Kern sehr albernes Milieu, zu dem ich auch gehöre, das sich oft zu wichtig nimmt. Und das bietet ganz viel Anlass, um sich darüber lustig zu machen. Und das ist etwas, was mir total wichtig war, dass ich zwar auf der einen Ebene Witze über Liebeskummer mache oder über Thomas Mann und die Erzählerin dann sehr breitbeinig Dinge über die Weltliteratur behauptet, die natürlich völliger Quatsch sind, aber dass im gleichen Moment die Sprache auch immer wieder deutlich macht, diese Erzählerin, die sich so weit aus dem Fenster lehnt, ist eine sehr jämmerliche Figur. Also das Buch rechnet genauso mit der Frau ab, die mit allen abrechnet, wie andersrum.
Das ist sehr sympathisch.
Gott sei Dank.
Vielen Dank, Sophie Passmann. Komplett Gänsehaut heißt das neue Buch, erschienen bei Kiepenheuer und Fitsch. Und das Hörbuch, gelesen von der Autorin, gibt's bei Tacheles. Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen Wahnsinnigen zu sein, hat der amerikanische Horrorkönig Stephen King mal gesagt. Und das klappt anscheinend noch ziemlich gut. Über 60 Bücher hat Stephen King seit seinem spektakulären Debüt Carrie im Jahr 1974 veröffentlicht. Auch mit inzwischen 73 Jahren ist er geradezu wahnsinnig produktiv. In seinen besten Texten zeichnet er immer auch ein Abbild Amerikas. Und mit dem Ex-Präsidenten Trump lieferte sich King ein bissiges Twitter-Duell, bis Trump ihn blockierte. Horror kann bei King ganz alltäglich oder auch sehr fantastisch sein. Später heißt sein neuer Roman, der morgen bei Heine erscheint. Helen Roth hat ihn für uns schon gelesen.
Leute, die behaupten, im Leben gehe es um die Entscheidungen, die wir treffen und um die Wege, die wir wählen, haben meiner Meinung nach keinen blassen Schimmer.
Gewagte Worte für einen 22-Jährigen, der in Stephen Kings neuem Roman später seine Lebensgeschichte loswerden will. Aber Jamie Conklin hat gute Gründe, an den, wie er sagt, flatterhaften Finger des Schicksals zu glauben. Wie sonst sollte er sich auch erklären, dass er von klein auf die Geister kürzlich verstorbener Menschen sehen kann. Und nicht nur das, er kann sogar mit ihnen reden. In sein gruseliges Geheimnis weiht er zunächst nur seine Mutter ein. Taya Conklin ist zu Beginn des Romans Mitte 30 und eine schwer beschäftigte und ebenso schwer fluchende Literaturagentin. Die beiden verbindet ein inniges Verhältnis. Ein Vater gibt es nicht. Jamie weiß nicht mal, wer er ist. Seine Mutter möchte nicht darüber reden. So geht es ihr auch bei der Sache mit den Geistern. Sie hofft, ihr Sohn habe nur eine überbordende Fantasie. Nachdem Jamie im Central Park ihr aber genau beschreiben kann, wie das Gesicht des tödlich verunglückten Fahrradfahrers unter der Plane aussieht, sieht sie sich gezwungen, ihm zu glauben.
Neben ihm stand derselbe Mann mit denselben Fahrradshorts und derselben Knieschiene. Er hatte weiße Haare mit Blut drin. Das Gesicht war genau in der Mitte eingedrückt, wohl weil er damit auf der Bordsteinkante aufgeprallt war. Die Nase war irgendwie in zwei Teilen, der Mund ebenfalls.
So eine detailreiche Beschreibung denkt sich ein Kindergartenkind nicht mal eben aus. Das ist Taya nun klar. Ganz die besorgte Mutter bläut sie Jamie nachdrücklich ein, niemanden etwas von seiner Gabe zu verraten. Das klappt auch ein paar Jahre, aber dies wäre kein Stephen King-Roman, wenn es dabei bliebe. Bevor der Altmeister des Horrors eine fiese Abwärtsspirale skizziert, wiegt er seine Leserinnen und Leser durch ein retardierendes Moment erstmal in Sicherheit. Der Star in Tyers Literaturagentur, Regis Thomas, ist überraschend verstorben. Leider bevor er seinen Bestsellerroman zu Ende stellen konnte. Wie gut, wenn man da einen Sohn hat, der mit Toten sprechen kann. In einer Nacht- und Nebelaktion fahren sie zum Anwesen des kürzlich verstorbenen Schriftstellers und treffen seinen Geist tatsächlich auf dem Weg zu seinem Schreibatelier an.
Er kam auf uns zu, was mich nicht überraschte. Die meisten, wenn auch nicht alle, werden eine Weile lang von lebenden Menschen angezogen wie Mücken von einer Insektenlampe. Es ist zwar furchtbar, das so auszudrücken, aber was anderes fällt mir nicht ein.
Glücklicherweise steht dem verstorbenen Thomas nicht nur der Sinn nach Gesellschaft. Er ist auch redselig und diktiert Jamie die komplette Handlung des zu Lebzeiten unvollendeten Romans. Jamie gibt die Infos an seine Mutter weiter und siehe da, das fertige Manuskript kann doch gefunden werden. Literaturagentur gerettet. Ende gut, alles gut? Nein, natürlich nicht. Denn bei dem Treffen der besonderen Art war auch Tyers Lebensgefährtin Liz Dutton dabei. King lässt der Polizistin die Rolle der Schurkin zukommen, die Jamies Gabe ausnutzt und ihn damit in Lebensgefahr bringt. Weil die vermeintliche Gesetzeshüterin mit Drogen dealt und auch dem Alkohol zu sehr zugeneigt ist, hat Tyer die Beziehung beendet. Auch Liz Job hängt wegen Korruptionsvorwürfen am seidenen Faden. Um ihr Ansehen bei der Polizei wieder aufzumöbeln, zwingt sie Jamie dazu, einen toten Serientäter nach dem Versteck der letzten Bombe zu befragen. King beweist bei der Beschreibung des Toten, der sich mit einer Pistole das Hirn weggepustet hat, dass er auch im Alter von 73 Jahren keineswegs daran denkt, seine Leserschaft zu schonen.
Das Loch an der Seite war beinahe so groß wie ein Unterteller und von unregelmäßigen Knochenzacken umgeben. Die Kopfhaut war angeschwollen, wie durch eine gewaltige Infektion. Das linke Auge war zur Seite gerissen worden und trat aus der Höhle hervor. Am schlimmsten aber war, dass ihm graues Zeug an der Wange heruntergelaufen war. Das war sein Hirn.
Der Mund ist zum Glück heil geblieben. Und so gesteht Theriot Jamie, wo seine letzte Bombe hochgehen soll. Tote müssen im Roman immer die Wahrheit sagen. Trotzdem läuft die Sache nicht glatt. Denn der Geist des Serienmörders wird von etwas Bösem ergriffen. Er verschwindet nicht wie die anderen Toten, sondern verfolgt Jamie von da an. Liz ist das herzlich egal. Sie hat, was sie will und kann durch die Info zum Fundort ihren Job bei der Polizei erstmal retten. Stephen King, der selbst ein Alkohol- und Drogenproblem hatte, zeigt an seinen Figuren eindringlich, welche Wesensveränderungssüchte bei Menschen hervorrufen können und wie sehr diese ihre Mitmenschen in Mitleidenschaft ziehen. Dies ist eine Horrorstory. Nicht nur der Geist von Theriot ist hinter Jamie her, auch Liz lässt nicht von ihm ab.
Ich dachte an alles, was ich wegen ihr durchgemacht hatte. Und zwar nicht nur hinsichtlich Theriot. Das Leben meiner Mutter hatte sie ebenfalls auf den Kopf gestellt. Liz Dutton hatte uns beiden eine schlimme Zeit beschert. Und da war sie wieder. Eine üble Type, die genau dann auftauchte, wenn man sie am wenigsten erwartete.
Der Schrecken beim Lesen kommt in dem rund 300 Seiten starken Werk also verlässlich wieder. Alles in allem legt King mit später einen soliden Horrorroman vor, der Fans des Genres und besonders Fans des Autors gefallen sollte. Das liegt nicht zuletzt an den wiederkehrenden Motiven und Anspielungen aus bisherigen King-Werken. Jedoch ist der Roman an der einen oder anderen Stelle etwas zu langatmig geworden. Damit verspielt der Schriftsteller die Chance, seine Leserinnen und Leser auf etwas subtilere Art zu erschrecken.
Helen Roth war das über den neuen Stephen King. Später. Ins Deutsche übersetzt von Bernhard Kleinschmidt, rund 300 Seiten, erscheint morgen bei Heine. Coverfotos zu allen Büchern und die Manuskripte dieser Sendung finden Sie auf swr2.de.
Thank you.
Mit seinem Roman Herkunft hat Sascha Stanišić 2019 den Deutschen Buchpreis gewonnen. Da erzählte er autobiografisch von seiner Herkunft aus Bosnien, von den Jugoslawienkriegen und wie er dann als 14-Jähriger mit seinen Eltern nach Heidelberg kam. Inzwischen hat er selbst einen kleinen Sohn, der von ihm reichlich Geschichten einfordert. Und aus den täglichen, fantastischen, absurden, witzigen Erzählungen ist jetzt ein sehr bezauberndes Kinderbuch entstanden. Hey, 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 Taxi heißt es und so hört sich das an.
Ich steige in ein Taxi und das Taxi ist ein Käserad und der Fahrer eine Maus und das Licht ist gelb und die Fenster sind die Löcher im Käse. Und es riecht was sonst nach Käse. Und ich kriege eine Riesenlust auf ein Käsebrot. Entschuldigen Sie, sagt die Maus, entschuldigen Sie, das Taxi ist bitteschön nicht zum Verspeisen da. Entschuldigen Sie, sage ich, Ihr Taxi sieht aber mega lecker aus. Ich, sagt die Maus und knabbert am Lenkrad, ich weiß. Aber es ist mein Taxi, nur ich darf es verspeisen. Logisch, sage ich. Fahren Sie mich bitte zum Mond. Ich muss da heute eigentlich gar nicht hin. Zum Mond wollte ich erst nächsten Dienstag. Ich denke mir aber, wenn hier ein Käse fahren kann und eine Maus Fahrerin sein, dann wird mich die käsefahrende Maus bestimmt auch heute zum Mond bringen können. Bitte, sagt die Maus, festhalten. Schon heben wir ab. Und wie bunt ist unsere Welt aus dem Himmel, bitte. Blauflüsse und Silberfelsen, Grünwälder und Braunäcker, Graustädte und Weißgipfel. Die Maus piept eine astronautische Anweisung in den Käsefunk, da wird es schwerelos im Käserad. Unter der Rückbank liegen die Raumanzüge. Und jetzt der Mond. Wir landen am Rand eines Kraters, spazieren ein wenig, die Maus und ich, wirbeln Mondstaub auf. Und man würde auch irgendwie meinen, der Mond sei ebenfalls aus Käse gemacht. Sieht ja irgendwie auch so aus von hier unten. Aber nein, der Mond ist aus Sehnsucht gemacht. Weißt du, was Sehnsucht ist? Sehnsucht, das ist so ein Gefühl. Das haben Menschen ab und zu. Wenn sie mit einer Sache oder einem Ort oder einer Person etwas Schönes verbinden, die Sache aber gerade nicht haben können, an dem Ort nicht sein können oder mit der Person zusammen. So wie ich Sehnsucht nach dir habe, wenn ich mal länger weg bin. Wie jetzt auf dem Mond. Also bitte ich die Maus, uns schnell zur Erde zurückzubringen. Zurück zu dir. Und zu einem leckeren Käsebrot gleich.
Sascha Stanišić mit einem Ausschnitt aus seinem gerade erschienenen Kinderbuch Hey, 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 Taxi. 28 Geschichten, die immer als Taxifahrt beginnen und die dann schnell in fantastische Welten abdriften, in denen die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind.
Das Taxi war von Anfang an so eine Art, ja, magisches Vehikel, das sich verwandeln konnte. Und alleine durch die Tatsache, dass es einen von A nach B bringt, gibt es ja auch einem Erzähler die Möglichkeit, an merkwürdigste Orte zu kommen und Reisen zu machen. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass es für meinen Sohn so ein, ja, Abschiedsvehikel ist. Er hat mich halt einfach oft beobachtet, wie ich mit meinen Koffern auf Lesereise ging. Und das war für ihn so, wenn er selber mal mitgefahren ist, irgendwie so ein, man hat gemerkt, das ist was Besonderes für ihn. Und ja, und das war immer das Gleiche. Es gab ein paar Geschichten, die ich dann versucht habe mit einem Bus, weil ich dachte, okay, wenn es immer nur Taxigeschichten sind. Aber die fand er dann komisch. Das war ihm dann nach einem Jahr lang ständiger Einstiege und Ausstiege aus einem Taxi, fand er da so, warum jetzt ein Bus? Ja, und das konnte ich dann auch verstehen.
Sascha Stanišić über sein Kinderbuch Hey, 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 Taxi mit herrlich bunten Illustrationen von Katja Spitzer, erschienen im Mayrisch Verlag, als Buch und auch als Hörbuch gelesen vom Autor. Das ganze Gespräch mit Sascha Stanišić können Sie ab 9. April in unserem SWR2 Kinderbuch-Podcast Limonadenbaum hören. Und jetzt gehen wir in die Berge. Hohe Berge strahlen ja immer eine gewisse Erhabenheit aus. Das wusste schon der große Philosoph Immanuel Kant, für den Berge was Religiöses haben. Der Schriftsteller Arnold Stadler, der guckte quasi seine ganze Kindheit lang auf ein Gemälde des Kilimandscharo, das bei seinem Opa auf der Schwäbischen Alb an der Wand hing. Der Berg in Afrika blieb immer ein Sehnsuchtsort für ihn und eines Tages, da musste er einfach hinreisen. Über diese Reise hat er jetzt ein romantisches, ein ironisches, ein feines Buch geschrieben. Am siebten Tag flog ich zurück. Meine Reise zum Kilimandscharo. Alexander Wasner stellt es vor.
Seiltänzer wirken bekanntlich nur dann aufregend, wenn man glaubt, sie würden stolpern. Genauso ein Buch ist der neue Roman von Arnold Stadler. Als würde der große Textkünstler, der Büchner-Preisträger, der schwäbische Romantiker und Ironiker vom Erzählfaden rutschen und sich den Stift brechen oder die Maus. Worum geht es? Es geht um eine Reise im Auftrag einer großen Wochenzeitung, die erfolgt an den Ich-Erzähler. Das ist ein Schriftsteller, der schon sehr an Arnold Stadler erinnert.
Mein Reiseziel hatte ich frei wählen können. Es musste für die Reisebeilage aber ein Sehnsuchtsziel sein, meine Reise. Da hätte ich aber auch an erster Stelle meine Graf-Ludwig-Hütte nennen müssen, im Wald von Schwackenreute, keine 5 Kilometer von meinem gewöhnlichen Schlafzimmer entfernt. Aber dann war es der Kilimandscharo.
Dieser Ich-Erzähler erinnert sich an ein Bild, das bei seinem Großvater in der Wohnung hing. Darauf war der Kibo zu sehen, so heißt die höchste Erhebung des Kilimandscharo-Massivs. Das Bild hat es ihm fürs Leben angetan, hunderte von Stunden hat er davor gesessen. Er fährt also hin, hat aber wenig Zeit, nur eine knappe Woche. Dann muss er zu einem gesellschaftlichen Event, nämlich der Bremer Eiswette. Man braucht Frack und Lackschuhe dafür, die nimmt der Erzähler im Extrakoffer mit. In Afrika liegt er dann am Pool, geht ins Heimatmuseum. Er geht in einen Gottesdienst, er macht eine Safari mit, am Ende schaut er sich den Berg an und reist wieder zurück. Viel Stoff für einen Roman ist das nicht wirklich, also wenn man nicht Stadler heißt und irgendwann mal den Büchnerpreis bekommen hat und als Liebling von Handke und Walzer die literarische Bühne Deutschlands betrat. Stadler nämlich macht daraus, naja, einen Roman vielleicht, so nennt es der Verlag, allemal aber einen wunderbar vertrackten, verstolperten Text von einem, der sich aufmacht, so nennt Stadler das. Der sich öffnet, der losreißt. Stadler ist im Leben weit gereist, aber er kommt aus einer Ecke zwischen Rhein und Donau, die er das Zweistromland Schwäbisch-Mesopotamien nennt. Herkunft, Heimat, Sehnsucht, Fernweh, darüber schreibt er viel. Bereits in den 90er Jahren hat er eine kleine Erzählung namens Ausflug nach Afrika geschrieben. Auch das war ein subjektiver Bericht einer Afrikareise. Viele Vorurteile aus der Kindheit traten darin auf, die anschließend widerlegt wurden. Aber dieses Mal ist er näher dran. Dieses Mal rückt Afrika aus dem üblichen Paradies- und Hölle-Klischee ganz raus. Dieses Mal gibt es kein normales Europa, von dem sich Afrika dann exotisch abheben würde.
Kolonialisiert wie die Afrikaner. Nur mit dem Unterschied, dass wir es nicht merkten und dass wir gesagt bekamen, das sei nun der Fortschritt. Dass wir angeschlossen seien und zugeteert. Und dass wir nun eine schnellere Verbindung zur Welt hätten. Was früher Fortschritt hieß, nannte sich nun Globalisierung. Aber die Welt schien mir trotzdem weniger geworden.
Immer wieder hat Stadler zum Beispiel vom Makadam erzählt, vom Straßenbau in seiner Kindheit, als die hellen Feldwege schwarz geteert wurden. Ein Bild der Vergangenheitsvernichtung und das taucht jetzt auch im neuen Buch auf.
Unterwegs zu diesem Berg, da dachte ich, dass diesen Kindern am Fuße des Kilimandscharo oder auch erst ihren Kindern der Makadam wohl noch bevorstand und auch, dass ihre Welt verschwand. Ich hatte es hinter mir. Das war vielleicht der einzige wirkliche Unterschied.
Über Hautfarbe wird übrigens gar nicht gesprochen. Erstaunlich. Weder in der Kirche noch im Museum noch in der Lodge hat irgendwer eine Hautfarbe. Aber natürlich weiß man, wer wohin gehört, oder?
Mancher Mensch am Fuße des Kilimandscharo träumte vom Paradies und dachte dabei aber an etwas ganz anderes als Afrika. Vielleicht war es Europa. Und dann landete der junge Mann bei uns, in einem Auffanglager oder in einer der Transitzonen der Welt.
Vor 120 Jahren hieß der Kibo übrigens mal für kurze Zeit Kaiser Wilhelmspitze. Das war zu einer Zeit, als Wilhelm Hohenzollern noch mit Majestät angeredet wurde. Die schwäbische Herkunft der Hohenzollern und deren Zwangsbeglückungsherrschaft über Deutsch-Ostafrika sind natürlich gefundenes Fressen für einen Sehnsuchtsironiker wie Arnold Stadler. Auch jetzt ist die Prosa sehr durch musikalische Formen geprägt. Themen tauchen auf und werden variiert. In einem virtuosen Finale lösen sich Wirklichkeit und Möglichkeit, Afrika und Europa, Heimweh und Fernweh in einer Art Textstrudel auf. Das Unaufgeräumte, der Stadlerschen Suada, ist nur ein Kunstkniff, um Themen einzuführen und zur Ruhe zu bringen. Irgendwann findet der Erzähler dann den Blickwinkel, den der Maler Fritz Lang hatte, dessen Bild bei Stadlers in der Küche hing. Und er setzt sich hin und genießt.
Wie schön war es aber, hier zu sein. Auch ich wäre nun nirgendwo anders lieber gewesen als hier. Mit dem Kilimandscharo auf der anderen Seite meiner Augen. Ich wusste nun für immer, dass die Sehnsucht nach diesem Berg, die so lange meine Zukunft war, nun in der Erinnerung mein Heimweh würde.
Das ist der ruhigste Moment im Text und der, an dem man deutlich das Gefühl hat, diese Reise macht was mit dem Erzähler. Sie ist wichtig, so klein das Erlebnis dann auch sein mag. Natürlich steigt er nicht hinauf. Was soll er da? Er will ja nur das Kindheitserlebnis wiederholen. Das folgende Finale ist dann wieder sehr viel munterer. Allerdings setzt Stadler hier auch diebische Schimpansen ein und einen Smoking. Da wird dann der leicht unsichere Erzähler vom Anfang endgültig als Erzählter spürbar, als Wiedergänger des großen Don Quixote, der von einer ritterlichen Vergangenheit träumte, die es so ja bekanntlich nur im Roman jemals gab. Arnold Stadlers Buch »Meine Reise zum Kilimandscharo« ist das poetisch heitere Gegenstück zu allen pathetischen Abenteuer-Bergromanen. Es ist das richtige Buch für jeden, der Interesse an Afrika und vor allem an unserem Blick auf Afrika hat. Und für Stadlerleser ist es ja sowieso wie nach Hause kommen.
Alexander Wasner über »Am siebten Tag flog ich zurück«, »Meine Reise zum Kilimandscharo« von Arnold Stadler. 240 Seiten erschienen bei S. Fischer. Charlie Kaufman kennt man vor allem als preisgekrönten Drehbuchautor und als Filmregisseur. Er hat unter anderem die Drehbücher für Filme wie Being John Malkovich oder Confessions of a Dangerous Mind von und mit George Clooney geschrieben. Kaufmann versteht sich auf das Kunststück, komplex und anspruchsvoll und zugleich sehr erfolgreich zu sein. Ob ihm das auch mit seinem Romandebüt Ameisig gelingt? Komplex ist der 900-Seiten-Klotz allemal. Im Mittelpunkt steht ein Filmkritiker. Ob die verdrehte und verschachtelte Story aber über die ganze Länge trägt, dazu jetzt mehr von unserem Kritiker Gerrit Bartels.
B. Rosenberg, der Held und Erzähler von Charlie Kaufmans Debütroman Ameisig, ist ein bis ins Mark verfeinerter, moderner Stadtneurotiker. Zumeist befindet er sich an der Grenze zum behandlungsbedürftigen Irrsinn. Allein schon, weil er alt und weiß ist. Ende 50, Vollbartträger, trotz seines Namens explizit nicht jüdischer Herkunft, was er verdächtig oft betont, überdies mächtig stolz darauf, eine afroamerikanische Freundin zu haben. Bei allem Selbsthass geht es Rosenberg darum, stets auf der richtigen Seite im Kampf der Geschlechter zu sein. Er besteht beispielsweise auf dem Initial als Vornamen, B, um als Filmkritiker, der er im Hauptberuf ist, eine geschlechtsneutrale Identität wahren zu können. Als wäre das nicht alles kompliziert genug, ist er auch noch die Erfolglosigkeit in Person. Als Kritiker und als Autor unterschiedlichster Filmbücher. Wie ein Geschenk der Filmgötter kommt es B. Rosenberg vor, als er auf einer Dienstreise in Florida einen bislang ungesehenen Film entdeckt. Dieser Film hat die Länge von gleich 3 Monaten. Er stammt von dem 119 Jahre alten Ingo Cutbirth, einem Afroamerikaner, wie Rosenberg immer wieder erwähnt. Und diesen Film will und muss er nun, das verlangt sein Ehrenkodex als Kritiker, 7-mal anschauen, um ihn gänzlich durchdringen zu können. Leider beginnt mit diesem Film nicht Rosenbergs Glück in Form von Ruhm und Ehre, sondern sein Unglück. Und leider beginnt damit auch das Unglück der gutwilligsten Leserinnen dieses Romans, der fast 900 Seiten zählt und bei der Lektüre immer länger und quälender wird. Ohne Frage, die ersten gut 200 Seiten sind ein Spaß. B. Rosenberg ist ein irrer, komplexer Charakter, eine 2021er-Version von manchen Figuren eines Woody Allen oder eines Philip Roth. Auch die vielen Kinoreferenzen sind oft brüllend komisch. Rosenberg verweist auch auf Filme und Regisseure, die er nicht so schätzt. Etwa auf das Werk eines gewissen Charlie Kaufman.
Man vergleiche das mit dem verworrenen Zeug aus der Feder von Charlie Kaufman. Schräger als Fiktion ist der Film, den Kaufman geschrieben hätte, wäre er imstande gewesen, seine Arbeit zu planen und zu strukturieren, statt schlicht aufzuschreiben, was ihm gerade durch die Rübe rauscht, willkürlich haltbare Konzepte zusammenzuwerfen, nach keinem anderen Maßstab als einem hippiemäßigen Coolmann. Ein solches Kriterium mag funktionieren, wenn derjenige, der diese Einschätzung vornimmt, auch nur einen Funken Humanismus in der Seele trägt. Kaufman tut es nicht. Also schickt er seine Figuren durch höllische Landschaften, ohne dass es für sie Hoffnung auf ein Begreifen oder auf Erlösung gäbe.
Die vielen filmischen Verweise liegen nahe. Charlie Kaufman, 1958 in New York City geboren, ist als Drehbuchautor berühmt geworden. Kaufman hat die Drehbücher für Spike Jones' Being John Malkovich oder George Clooneys Debüt Confessions of a Dangerous Mind geschrieben. In seinem Roman bleibt Kaufman den eigenen Filmstoffen treu. Auch Ameisig dreht sich um Bewusstseinswanderungen, um das Löschen und Wiederholen von Erinnerungen, um Zeitreisen. Weil Ingo Cutbirth bald stirbt, verstaut B. Rosenberg nach der Beerdigung die Filmrollen in einem LKW, um sein Leben fortan diesem Film zu widmen. Doch unterwegs von Florida nach New York geht das Material auf dem Parkplatz eines Burger-Restaurants in Flammen auf. Zurück in New York versucht Rosenberg mit Hilfe eines Hypnosemediziners, sich an den Film zu erinnern, an das, was er davon gesehen hat. Aber er will auch das, was er nicht gesehen hat, rekonstruieren. Seltsame Dinge passieren ihm auf einmal. Zum Beispiel muss er plötzlich Clownsschuhe verkaufen. Oder er wechselt mit einer Nachbarin seine große Wohnung gegen eine, die gerade mal für einen Sessel Platz hat. Mehr und mehr driftet Rosenberg in die Welten des Films von Ingo Cutbirth ab. Er denkt sich Figuren wie Mutt und Molloy aus, wie Rooney und Doodle, eine Figur wie Donald Trump, klar, wer hier karikiert wird. Und auch eine Ameise gibt es, die Calcium heißt. Irgendwann fragt Rosenberg sich dann,
was wird letztlich obsiegen? Gestauchte Fiktion oder in die Länge gezogene Realität? Oder wird diese Frage hinfällig, während man sie im Gehirn hin und her wendet? Was ist real? Existiere ich überhaupt? Bin ich die Fiktion eines anderen? Bin ich meine eigene Fiktion? Erschafft mich jemand, während ich jemand anderen erschaffe? Durchqueren wir Schöpfer und Geschöpf im Zickzack die Zeit? Das sind die Fragen, die sich mir stellen, als ich über Ingo nachdenke. Hat Ingo den Film geschaffen oder bin ich dabei, den Film zu schaffen, indem ich ihn neu schaffe? Ist der Akt der Neuschöpfung der wahre Schöpfungsakt und beweist er dadurch ein für alle Male, dass die Neuschöpfung vor der Schöpfung kommt? Die Chronologie ist verdreht.
Diese Fragen kommen spät, zu einem Zeitpunkt, da man als Leser das Narrativ dieses Romans lange entschlüsselt hat. Dass der Zeit, die nie linear verläuft, und dass der ständig sich überlagernden, in die Länge gezogenen Fiktionen. Die Schauplätze dieser Fiktion sind ungewöhnlich genug. Hirnwindungen, Himmelsleitern, Grotten oder Höhlen. Es ist schon bewundernswert, was Kaufmann sich hier alles hat einfallen lassen. Nur verliert sich in den vielen Schichten seines Romans die amüsante, so zielsicher treffende Charakterstudie eines Neurotikers, der sich in kulturellen Aneignungen übt. Mit zunehmender Lektüre werden die Gedanken von Kaufmanns Erzähler und die Dialoge seiner Figuren egaler, sinnloser, weniger komisch. Es stellen sich dringende Fragen. Warum lese ich das eigentlich? Aus Vergnügen? Nein. Um neue Erkenntnisse zu gewinnen? Dafür zieht man zu wenige aus diesem Roman. Um auf neue literarische Formen zu stoßen, eine neue Ästhetik? Dafür ist Kaufmanns Prosa zu schlicht, seine Konstruktion zu leicht zu durchschauen. Oder gilt es wirklich, hier einen neuen Meilenstein der US-Literatur zu entdecken, wie der deutsche Verlag behauptet? Das ist ameisig nicht, genauso wenig wie etwa die Great American Novel, die Philip Roth in den 70er Jahren geschrieben hat. Dieser Roth-Roman handelt nämlich ausschließlich vom Baseball. Kaufmanns Kosmos ist zwar um einiges größer, doch weiß man nach der Lektüre, Being Charlie Kaufman ist weder erstrebenswert noch ein unendlicher Spaß.
Also halten wir uns vielleicht doch lieber an die Filme von Charlie Kaufman oder an seine Netflix-Serie I'm Thinking of Ending Things. Gerrit Bartels war das über Kaufmanns Romandebüt Ameisig, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Stefan Kleiner. 856 Seiten, erschienen bei Hansa. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher der Sendung haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swr2.de. Dort und in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem deutschen Pianisten und Komponisten Nils Frahm. All Encores heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Turfin Iversen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und lesen Sie wohl.